ich würde mit dieser 30-30-30-Regel zum Beispiel auseinandersetzen, baut Ernährung und Bewegungskomponenten mit ein, bedeutet 30 Minuten nach dem Aufstehen, 30 Gramm Eiweiß und dann für 30 Minuten eine Cardio-Trainingseinheit durchzuführen, also eher so ein, das kann Laufen sein, das kann Fahrradfahren sein, Rudern, was es dann auch immer sein mag.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Sommer-Trend-Diäten im Check. Apfelessig, Volume-Eating, Dash-Diät, Abnehmspritze, Proteinfasten, Minuskalorien und FDH. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Herzlich willkommen, hier sind die Health Nerds. Es ist Donnerstag. Hier in der Sprechstunde beantworten wir eure Fragen zum Thema Sommer-Trend-Diäten. Und wir können euch sagen, da sind viele, viele Fragen reingekommen. Klar, halb Deutschland freut sich auf die Sommerferien, auf den Urlaub. Viele haben natürlich schon gebucht oder schon den Urlaub wirklich vor Augen. In ein paar Wochen geht's los. Und es ist bei mir nicht anders. Auch ich freue mich, wenn ich in den Spiegel gucke und mich in der Badehose sehe und vielleicht 2-3 Kilo vom Winterspeck noch runterbekomme. Und da wollen wir euch gerne zu helfen, denn es gibt einige Diäten, da können wir ganz klar sagen, die sind Schrott, die funktionieren nicht. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar, was sie versprechen. Aber es gibt eben auch einige Themen und Ideen, die wirklich funktionieren. Matthias Baum, unser Wissenschaftler aus dem HealthNuts-Team, ist natürlich wieder hier dabei. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, du hast in unserer Hauptfolge die Diäten dir angeschaut und deine wissenschaftliche Meinung dazu gegeben. Für unsere Hörer, die diese Folge noch nicht gehört haben, macht das auf jeden Fall. Hört erstmal die Hauptfolge, denn da beantworten wir im Grunde schon einen Großteil der Fragen, welche Diäten funktionieren, welche Ansätze sind gut und was können wir vergessen. Hier in der Sprechstunde jetzt also eure ganz konkreten Fragen dazu. Und da sind einige reingekommen. Ich fange mal direkt an. Franziska hat per E-Mail auf artgerecht.com geschrieben, wie lange sollte man Proteinfasten betreiben für die besten Ergebnisse? Und gibt es Risiken, wenn ich mich verstärkt mit Proteinen versorge?
Genau, wir hatten beide Varianten besprochen. Es war noch das Thema, manche verstehen, also im deutschsprachigen Raum würde man unter Proteinfasten eher verstehen, ich reduziere die Proteinmenge. Warum mache ich das? Weil ich quasi meine Zellen dazu bringe, dass sie in einen Mangelzustand geraten. Und wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass solche Reize, die zum Beispiel beim intermittierenden Fasten ja auch mit entstehen oder Fasten grundsätzlich, wir in eine Energiemangelsituation kommen. Das, was uns im Laufe der Evolution immer wieder begleitet hat, hat dazu geführt, dass Mechanismen in unsere Zellen programmiert worden sind, dass wir darauf besser reagieren können. Wir sprechen hier insbesondere von dem Thema der Autophagieprozesse, also so eine Art Zellreinigungsprozesse, die dadurch angeregt werden würden. Als ich den ersten Teil der Frage gehört habe, dachte ich, ja, okay, um welche Form geht's denn jetzt? Aber dann geht es, habe ich ein Thema, wenn ich zu viel Protein faste. Also es ist genau das Entgegengesetzte, was wir gesagt haben. Im angloamerikanischen Sprachgebrauch reden wir, wenn wir über Proteinfasten sprechen, eher von dem Fasten, also so wie wir es kennen, um genau das, sei es entweder auch mit einem Energiedefizit zu arbeiten, aber zumindest Essenspausen zu haben, um den Darm, da bauen wir es ja gerne mit ein, dem Darm und dem Immunsystem quasi eine Pause zu gönnen, dass es nicht die ganze Zeit sich nur mit Verdauung und Abwägen, welche Nährstoffe kommen rein, beschäftigen muss. Und ergänze dieses Fasten mit zusätzlichen Proteinen, mit dem Ziel zu verhindern, dass ich Muskulatur abbaue. Und die Frage, und die ist dann berechtigt, wie lange und wie häufig sollte ich das machen? Da bin ich nicht nochmal näher drauf eingegangen. Man kann sich ein Fastenmodell wählen. Wir haben ja schon häufiger über 16-8-Fasten gesprochen und das 14-10-Fasten. Und da habe ich in der Hauptepisode auch schon zugesagt, ich wiederhole das gerne nochmal, dass einige Frauen vielleicht auch mit zu langen Fastenzeiten, auch in so einem intermittierenden Fastenmodell, zu stark darauf reagieren. Bedeutet, das Stresslevel steigt an. Die Energiespeicher sind einfach anders in der Leber und in der Muskulatur als bei Männern. Und das sorgt am Ende dafür, dass vielleicht der Energiemangel zu stark wird, zu viele Stresshormone ausgeschüttet werden und es eher kontraproduktiv wird, auch gerade wenn wir über Hormonproduktion sprechen. Und wir unterbinden jetzt quasi, und so kann man sich das dann vorstellen, ich nehme eines dieser Fastenmodelle und setze das in meinen Alltag mit ein. Und ich würde hier nicht empfehlen, das unweigerlich jeden Tag und für immer zu machen. So, das heißt, es ist ein Versuch, eine Veränderung und ehrlicherweise auch so eine Art Kickstart im Stoffwechsel zu setzen, aus den Routinen rauszugehen mit der Zielsetzung und dann zu sagen, okay, das baue ich mit ein. Und dann kann ich 16:8, 14:10 als Modell verwenden und nehme in diesen Fastenfenstern dann doch noch zusätzlich eine Eiweißquelle hinzu in Form eines Eiweißshakes oder eben auch in Form von freien Aminosäuren, was vielleicht noch sinnvoller ist, weil sie direkt aufgenommen werden können und dabei helfen, dass A-Muskulatur nicht abgebaut wird und genügend Eiweißbausteine zur Verfügung stehen, um körpereigenes Eiweiß zu bilden. Und dann würde ich das eben auch nicht unbedingt jeden Tag machen, also auch das intermittierend machen, also nicht dauerhaft und sagen, okay, eingebucht ab dem, keine Ahnung, 1.6. und dann durchgehend, sondern das eben auch zu starten, an 2 Tagen zu testen, an 3 Tagen zu testen oder auch mal eine Periode und dann aber auch wieder eine Pause in die Richtung einzulegen. 2 bis 3 Tage in der Woche würde ich jetzt mal vorschlagen und dann kann man eben ergänzend die extra Proteinquelle mit einbauen. Und letzter Punkt, und ich weiß, ich will es nicht zu lang machen, aber schon, um die Punkte mit abzudecken, die Gefahr, die von zu viel Protein ausgeht. Und da gibt es natürlich jetzt auch aktuell gerade viele Untersuchungen und wieder Erkenntnisse. Und bitte nicht zu viel Eiweiß essen, weil es doch schädlich ist für die Nieren. Ein funktionsfähiger Organismus kann auch genügend Eiweiß verkraften und braucht diese auf jeden Fall auch. Und je nachdem, wie die körperliche Belastung ist, sollten wir schon über diese Standardempfehlung, also die kleinsten Empfehlungen liegen eher bei 0,5 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber gerade mit Hinblick auf Gesundheit und Muskelaufbau und auch das Thema Langlebigkeit eher in Richtung 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu denken und auch das versuchen mit umzusetzen und mit einzubauen, was aber nicht irgendwie ein krankhaftes Tracking münden muss, dass man ständig alles immer schaut, dass ich da genau auf meine Mengen komme, sei denn das Ziel braucht es eben, gerade wenn wir mit Menschen rund um Muskelaufbau arbeiten und eine aufbauende Phase haben, dann macht es durchaus Sinn, dann auch das konsequent irgendwie so mit umzusetzen.
Super. Also ich hoffe, dass wir dir damit geholfen haben, Franziska, und drücken die Daumen, dass die Proteindiät oder das Proteinfasten für dich die gewünschten Ergebnisse bringt. Katalina hat uns geschrieben via Instagram, Direct Message. Sie schreibt: Hallo liebe Health Nerds, gerade habe ich von der sogenannten Mayo-Klinik-Diät gelesen. Kennt ihr diese und könnt ihr dazu im Podcast etwas sagen? So, Mayo-Klinik-Diät, muss man direkt sagen, Matthias, hat nichts mit Pommes-Ketchup-Mayo zu tun. Die Mayo-Klinik-Diät, worum dreht es sich da? Was ist das genau?
Ist interessant, weil es ehrlicherweise auch in den Recherchen bei mir mit auf der Liste stand, weil es auch ein trendiges Thema gibt. Es gibt viel an Büchern, Literatur zu dem Thema. Und ja, du hast absolut recht, es geht um das ist der Name der Klinik und eine Ernährungsform, die sich daraus entwickelt hat. Und auch hier, wie ich schon zu den anderen auch Dash oder Mind Diät gesagt habe, und Diät nicht im Sinne von, es soll eine Diät sein, ich setze das ein paar Tage um oder ein paar Wochen um und dann falle ich in die alten Muster zurück. Da setzt die Mayo Klinik letztendlich Ernährungsform eben mit an. Wir sind wieder bei dem Thema, wie kann ich eine gesunde Ernährung umsetzen, also was gehört mit dazu? Da kommen verschiedene Aspekte mit in die Ernährung mit rein. Viel Obst, viel Gemüse, Vollkornprodukte und natürlich grundsätzlich auch einige Aspekte rund um Ernährungsempfehlungen, Zubereitungsthemen. Bewegung spielt eine wichtige Rolle und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt, Verhaltensänderungen, die mit angestoßen werden. Und das ist ein Thema, und da haben wir vor einiger Zeit schon mal eine Episode zu gemacht, dass Verhaltensänderung eines der zentralen Elemente ist, wenn wir über den Routinenaufbau sprechen. Ne? Weil wir wollen eine Ernährungsform implementieren und wir brauchen im Mittel 66 Tage, bis wir uns Gewohnheiten wirklich angeeignet haben. Im Mittel, das heißt aber, es braucht manchmal etwas länger. Und diese Verhaltensänderung und das eben auch zu erkennen und auch zu verstehen und vielleicht nicht nur den kurzen Moment zu haben, so, also ich verstehe dich, Felix, absolut, weil du auch sagtest, ich gucke mich auch gerne im Spiegel, mag ich mich mehr, wenn ich vielleicht gerade im Moment etwas besser in Form bin. Aber es ist natürlich für den Moment und reicht vielleicht auch nicht als Reiz aus, zu sagen, okay, dafür tue ich jetzt etwas. Ne? Also nicht ein Ziel, was ich sage, okay, ich habe den Urlaub vor Augen. So. Und Ernährungsumstellung längerfristig bedacht, ist ja noch viel mehr. Das heißt, ich muss vielleicht auch über Ziele nachdenken, die etwas größer sind und komplexer sind, weil ich mit der Veränderung etwas anfangen möchte. Und das sind auch Teile, die quasi eine wichtige Rolle spielen, um diese Verhaltensänderung zu initiieren. Dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und Ansätze. Das ist jetzt nicht Mayo-Klinik spezifisch in der Ernährungsform, aber dass man auch mit einzelnen Schritten anfängt, sich vielleicht auch nicht zu viel vornimmt, aber Zielsetzung, Planung, Routinen aufbauen. Dort reinzukommen und diese Routinen wirklich zu entwickeln, dass es für einen ganz natürlich ist, sich mit den neuen Ernährungsgewohnheiten auseinanderzusetzen, dass es nicht etwas Besonderes ist. Und dann ist das der Rückfall in die alte Gewohnheit eben auch nicht mehr so gegeben. Und dass wir diesen Rückfall in die alte Gewohnheit haben, das kennen wir ehrlicherweise nicht nur deswegen, weil es eine alte Routine ist, die wir schon seit langem so durchgeführt haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass es häufig Routinen sind, die sehr eher hedonistischer Natur sind. Also ich löse mal kurz das Problem vor Ort. Also viele kennen es, stressiger Tag, und die einen reagieren dann am Abend und sagen, ich muss jetzt ein Bier trinken oder ich muss auf dem Sofa diese Serie schauen und mir Schokolade gönnen oder den Eisbecher. Und dann kommen wir über die Stresskomponente in eine emotionale Bewertung des Ganzen und kompensieren das gerne mit Essen. Und dann fallen wir gerne wieder in diese Routine zurück, und der Aufbau der Routinenverhaltensänderung ist eines der zentralen Elemente, um langfristig wirklich Erfolge zu haben.
Super spannend. Und Matthias, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, bei mir stellt sich nicht die Frage manchmal, ob Schokolade oder Eisbecher. Manchmal muss es auch beides sein. Und ich bin sicher, das kennen andere auch, ja.
Und auch dazu, ich möchte das unterstreichen, das darf auch mal sein. Und meine grundsätzliche Empfehlung ist, dann genieße es. Aber denkt an die Regel, die ich beim letzten Mal gesagt habe, diese 2-Tage-Regel. Mach's einfach nicht 2 Tage hintereinander.
Super.
Ja, so, und da einfach, um immer wieder auch auf das man sich festgelegt hat, wieder zurückzukommen.
Super Tipp. Und das ist etwas, was ich beim letzten Mal mir tatsächlich auch notiert habe und was ich auch schon hier im Freundeskreis erzählt habe. Die 2-Tages-Regel, Leute, die ist wirklich, die hilft. Die ist wirklich Killer. So, weiter geht's. Wir gucken hier auf die Uhr, Matthias. Wir wollen ja in der Sprechstunde uns kurz halten.
Ja.
Und die nächste Frage kommt hier aus Hessen, aus Butzbach. Der Thorsten hat uns geschrieben: Liebe Health Nerds, wie würde eure perfekte Abnehmenstrategie denn aussehen? Um in 4 Wochen, in Klammern, da beginnt mein Sommerurlaub auf Ibiza, Klammer zu, echte Ergebnisse auf der Waage zu sehen. Konkret, was würdet ihr in den nächsten 4 Wochen essen? Wie oft würdet ihr essen? Welche Supplements würdet ihr zur Unterstützung nehmen? Und welchen Sport würdet ihr gegebenenfalls machen? Ich bin sehr gespannt auf eure Strategie. Viele Grüße, Thorsten.
Also ich mache jetzt keinen Plan für Thorsten, weil ich würde es eher mal individuell für mich machen. Also wenn ich jetzt das tun würde.
Wir nennen dich jetzt einfach Thorsten, Matthias.
Okay, dann nenne mich halt Thorsten. Aber trotzdem, bevor ich jetzt sage, was ich für diesen Plan machen würde, würde ich mir im Vorfeld ein längerfristiges Ziel setzen, wo die Reise hingehen soll.
Nach Ibiza soll die Reise gehen.
Ja, aber wo die Reise gesundheitlich für mich hingehen soll. Weil sonst passiert Folgendes: Ich kasteie mich extrem und glaube ja dann auch, vermeintlich, jetzt das zu tun, viel hilft viel, also mehr Kalorien reduzieren, richtig runtergehen und möglichst viel jetzt abspeckt, was eher dazu führt, dass man Muskelmasse verliert und vielleicht sogar eher noch Fett aufbaut, auf der Waage sich dann vielleicht etwas entwickelt. Ich mache es trotzdem. Also, die Fragen waren, was, sag nochmal, Ernährung,
was würdest du essen in den nächsten 4 Wochen?
Genau. Also guck mal, wir haben über verschiedene Techniken gesprochen. Ich glaube, um einfach so einen neuen Reiz zu setzen, ich würde mit dieser 30-30-30-Regel zum Beispiel auseinandersetzen, baut Ernährung und Bewegungskomponenten mit ein. Bedeutet 30 Minuten nach dem Aufstehen, 30 Gramm Eiweiß und dann für 30 Minuten eine Cardio-Trainingseinheit durchzuführen. Also eher so ein, das kann Laufen sein, das kann Fahrradfahren sein, Rudern, was es dann noch immer sein mag. Und versuche das mindestens daraus stammend, von diesem TikTok-Trend herkommen, es wird ja auch nicht näher gesagt, wie lange, aber ich würde das versuchen schon in meine tägliche Routine erstmal mit einzubauen. Ich habe jetzt einen festen zeitlichen Ablauf. Und wenn ich auf Ernährung schaue, würde ich genau das in den Vordergrund rücken. Ich würde auf jeden Fall mir dieses Thema der Proteinmenge anschauen. Ich habe es eben schon erwähnt. Also ob wir es jetzt dann Proteinfasten nennen oder aus dieser 30-30-30-Regel. Ich will auf jeden Fall Eiweiß einen Fokus geben. Warum? Weil wir quasi wichtige Dinge haben. Wir haben den Baustein dafür, dass Muskulatur aufgebaut wird. Das wird innerhalb von 4 Wochen nicht wirklich passieren. Aber die Gefahr besteht, wenn ich zu stark reduziere, dass ich Muskulatur verliere. Das will ich auf keinen Fall für die Strandfigur. Wäre das nicht förderlich. So, dementsprechend gucke ich auf Proteinmengen. Ich schaue, dass ich auf meine 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht komme. Ich als jetzt dann Thorsten, wie du gesagt hast. Ich würde auf jeden Fall einen Fokus, und das habe ich auch in der Hauptepisode gesagt, ich würde aber auf jeden Fall einen Fokus auf das Thema der Faserstoffzufuhr legen. So, die Auswahl der Lebensmittel, weil mein Fokus ist gerade nicht Darmsanierung, mein Fokus ist nicht, was kann ich noch alles, ich behalte das im Blick, aber Faserstoffe sind extrem wichtig, egal welche Ernährungsform, von daher sollte das auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen. Mindestens 30, eher 40 Gramm Faserstoffe, die ich in Gemüse oder Obst drin finde, baue ich mit ein. Und ich habe in der Ernährung auf jeden Fall ein Tracking meiner Kalorien. Und nein, nicht viel hilft viel. Ich reduziere um 300 bis 500 Kilokalorien, vielleicht an manchen Tagen auch nochmal etwas mehr, je nachdem, welcher sportliche Umfang dazu kommt.
Sag nochmal kurz, ein normaler männlicher Erwachsener um die 40 Jahre, wie viel Kalorien sollte der zu sich nehmen? Was ist denn normal, damit ich weiß, um wie viel ich reduzieren muss?
Ja, das hängt ehrlicherweise von Gewicht ab und das sind nur die groben Parameter. Also es gibt verschiedene Formen, um den Grundumsatz zu bestimmen. Also erstmal das, was verbrauchst du? Da gibt es so Pi mal Daumenformel, sprich über Gewicht näher sich anzunähern, wie viel wirst du ungefähr verbrauchen. Wenn du das zusammen mit so einer Bioimpedanzanalyse machst oder so eine Körperfettwaage, dann geben die auch einen Grundumsatz raus und daraus zusätzlich brauchst du die Kalorien, die du verbrauchst. Und das sollte man beides mit berücksichtigen. Von daher, Tracking wäre etwas, was mich jetzt definitiv begleiten würde, weil ich einmal meinen Grundumsatz festlegen möchte. Wenn ich Gewicht reduziere, das ist ja dann verständlich, je höher das Gewicht, desto höher der Grundumsatz. Das ist der Grund, warum bei dieser Formel quasi der Grundumsatz auch sinkt. Und wenn ich aber mir anschaue, dass perspektivisch mein Fett reduziert und Muskelmasse aufgebaut wird, steigt der Grundumsatz wieder. Deswegen sollte man sich das im besten Falle genauer analysieren lassen. Und ich schaue aber vor allen Dingen drauf, wie viel Sport treibe ich und wie viel Aktivität habe ich. Von daher ist es schwierig. Es ist immer so eine Faustformel rund um 1800, 2000 Kilokalorien. Mann mittleren Alters, je nachdem welches Gewicht. Pi mal Daumen, bitte jetzt nicht darauf festnageln. Lohnt sich eher online, das einmal für sich selbst auch zu berechnen. Erstmal, dass man grob hat und trackt am besten, wie viel verbrauche ich bei welcher sportlichen Einheit. Wenn ich es nicht tracken kann, weil ich keinen Tracker habe, gibt es auch da zu diesem Thema gute Tabellen. Kann man online sehr gut danach suchen, welchen Sport treibe ich, laufen, bei welcher Geschwindigkeit, wie lange, wie viel Kalorien wird es verbrennen. So, dass man das im Tracking mit dabei hat und von dem Gesamt reduziere ich 500. Vielleicht in der Phase, weil ich jetzt so einen Push haben möchte, vielleicht in einem kurzen Moment auch nochmal etwas mehr, aber bitte nicht zu viel, weil es sonst zu stressig wird und eher die Muskulatur angegriffen wird.
Wie oft würdet ihr essen?
Genau, das ist zu meinem Ernährungsteil eben auch mit dazu. Ich würde die Mahlzeitenfrequenz versuchen, nicht zu hoch zu halten. Ich habe ja keine Muskelaufbauphase, sondern ich möchte mit Kaloriendefizit und ausreichend Protein verhindern, dass viel Muskulatur abgebaut wird, in der Tendenz dann eher aufgebaut wird und Gewicht reduziert wird. Ich würde die Mahlzeitenfrequenz beim Maximal, das hängt jetzt eher von meinem sportlichen Umfang ab, wie viel kann ich mit einbauen, würde ich versuchen, bei maximal 3 Mahlzeiten pro Tag zu lassen. Ich würde nicht mit Zwischenmahlzeiten arbeiten. Und die Faustformel 3 Hauptmahlzeiten, also normales Essen und sprich 21 Mahlzeiten pro Woche. Und vielleicht schaffe ich es an eine Mahlzeit in der Woche ausfallen zu lassen, was auch nochmal für so einen Moment einen Kick eines Kaloriendefizits auf die Wochenbilanz mitgeben könnte.
Super Idee. So, und dann die Frage natürlich auch Sport, hast du gerade schon angerissen, hängt vom Sport ab. Welchen Sport würdest du machen und wie viel?
Genau, ich würde auf jeden Fall versuchen in der Routine, und das hat ja auch was für die tägliche Aktivität zu tun, genau diese morgendliche Komponente bei dieser 30-30-30-Regel mit einzubauen, so häufig wie ich es hinbekommen kann. Man muss immer schauen, auf welchem sportlichen Level bin ich denn aktuell gerade? Also schaffe ich es wirklich von 0 auf 100 zu starten? Schon mal vorher gesagt, nein, funktioniert natürlich nicht. Also es lohnt sich nicht, sich dann den Muskelkater zu begeben. Wenn ich aber ein gewisses Trainingsniveau habe, ich würde eine Sache auf jeden Fall tun. Ich würde es anders machen, als ich es bisher mache. Warum? Weil ich einen neuen Reiz setzen möchte. Also wenn ich die 30-30-Regel jetzt schon umsetze, dann würde ich die jetzt nicht mit einbauen. Ich meine, ich habe das bisher noch nicht so eingebaut, also würde ich das jetzt für mich einmal wählen. Und ich würde versuchen, auch das Krafttraining mit einzubauen, weil dann habe ich natürlich den muskulären Reiz mit dabei. Und wenn ich es schaffe, an 2 Tagen diese morgendliche Routine mit einzubauen und mit dieser 30-30-30-Regel, dann würde ich damit versuchen zu arbeiten. Und wenn ich dann 2 bis 3 Tagen noch ein Ganzkörperkrafttraining mit einbauen kann, super gut. Und von daher, ich kenne mich da auch, manchmal schaffe ich es dann zeitlich irgendwie nicht mit einzubauen. Ich würde auf jeden Fall meinen Fokus auf was legen, mich regelmäßig über den Tag zu bewegen. So, das heißt, ich habe hier bei mir zu Hause in der Praxis immer irgendwo die Möglichkeit, ein paar Übungen zu machen. Das kann jeder und das ist immer möglich. Und ich würde da den Fokus drauf legen, in der aktiven Tageszeit, also von morgens bis Feierabend bis abends nach Hause, wie auch immer, bis zur letzten Mahlzeit, würde ich einmal in der Stunde aufstehen und mich, und hier würde ich jetzt mal auf 2 Minuten hochgehen, mich intensiv bewegen. Und das würde ich konsequent mit einbauen, weil das ist so viel wichtiger für den Stoffwechsel und das Thema Fettverbrennung auch mit anzuregen, als dann diese 3 Trainingseinheiten zu haben, plus ich jetzt, der ja diesen Plan hat, in 4 Wochen das umsetzen zu wollen, versuchen möchte, das einen schnellen Effekt zu haben. Das Thema Muskelaufbau wird danach ein Thema sein. Dann setze ich das vielleicht später. Also vor allen Dingen diese Regelmäßigkeit.
Und dann war noch die Frage nach den Supplements, genau, für diese 30-Tage-Strategie. Was würdest du nehmen?
Aminosäuren sind mein steter Begleiter. Wenn ich bei Amin drauf schaue, vor allen Dingen auch im Hinblick auf L-Carnitin, also quasi die Fettverbrennung mit anzuregen. Ich habe Omega-3-Fettsäuren immer mit dabei. Ich würde hier auch das Thema, wir haben über Grüntee-Extrakt, also Grüntee-Katechine, also die quasi einen Impact auf den Glucose-Insulin-Stoffwechsel nehmen. Wir haben die Kapsel Capsaicinoide und das Cholin, das würde ich quasi so in diesem Metabol-Thema quasi auch jetzt parallel mit laufen lassen, würde es an der Stelle auch etwas höher dosieren. Omega-3-Fettsäuren, mein täglicher Begleiter so oder so. Und ich müsste auf meine sowieso, jetzt gehe ich einmal ganz kurz meine Reihe gerade durch. Also ich hätte sowieso aktuell noch ein B-Komplex mit dabei oder zumindest ein Multi mit dabei. Das würde ich mit einbauen. Dann könnte man jetzt erweitern, also zum Beispiel auch Lactoferrin hat ja einen gewissen Effekt auf das Thema der Fettverbrennung Anregung und den Einfluss auf den Cholesterinstoffwechsel, also würde ich das vielleicht noch mitnehmen. Mhm. Aber so muss nicht alles sein, so den Haupt, also um den Anstoß letztendlich zu haben, dass die Fettverbrennung mit gut funktionieren kann und sonst den restlichen Teil über eine ausgewogene, artgerechte Ernährung.
So, nach 30 Tagen, was würde deine Waage anzeigen? Wie viele Kilos wären runter?
Naja, also meine Waage würde, je nachdem wie stark die Umstellung ist, durchaus 4-5 Kilo anzeigen. Wenn ich jetzt eine sehr raffinierte, also zuckerlastige, raffinierte, verarbeitete Ernährung habe und machst du diese Radikalumstellung, du hattest in der Hauptfolge auch gesagt, bei mir verliere ich bei Reset
7-8 Kilo.
7-8 Kilo.
Ja.
Und nochmal, es kann auf dem Energielevel ist das nicht unbedingt so, wenn du das nicht irgendwo kompensierst. Also wenn ich sehr viel Sport mache, vielleicht noch irgendwie, aber es ist vor allen Dingen Flüssigkeit, die du ausschaltest, ist eine Neuzusammensetzung in der Körperstruktur eher oder eine Veränderung und deswegen zeigt sich das so auf der Waage. Also dieses 4-5 Kilo Thema wird dadurch durchaus möglich sein. Effektiv, also an Energie, die verbraucht und umgewandelt ist, würde ich nicht nur drauf schauen, ich würde vielleicht auch andere Dinge mitnehmen, nämlich, wie du gesagt hast, wie sieht das Ganze im Spiegel aus? Also sieht man plötzlich, dass da nicht mehr diese Love Handles sind, die über die Hose, über die Schwimmhose drüber gehen und ist der Bauch irgendwie nicht mehr so rund? Also ich würde auch ein bisschen messen, aber wenn ich wirklich rein auf die Waage schauen würde, tippe ich auf jeden Fall 2-3 Kilo sollten sich verändern in dem Zeitraum. Und jetzt rechnet es für mich nach, wenn man die 500 Kilokalorien reduziert, ist es in dem Rechnerischen wahrscheinlich eher etwas weniger, aber es wird sich auf der Waage so zeigen.
Super, also das ist doch ein gutes Ding, in 30 Tagen 2-3, vielleicht sogar 4-5 Kilo abnehmen.
Lass mich noch 2 Dinge ergänzen, nicht, dass es nachher heißt, da haben wir nicht drüber gesprochen, ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Also da würde ich jetzt nicht übertrieben viel hydrieren, aber weniger häufig trinken, aber ausreichend Trinkmenge 2-3 Liter. Und Leute, Fokus auf das Thema Schlaf. Ich würde diese 4 Wochen voll Fokus auf Schlaf lenken, regelmäßig schlafen, natürlich kein Alkohol trinken, nicht einen Tropfen und regelmäßig zu schlafen, Blaulichtfilterbrille, Schlafqualität optimieren, Schlafdauer optimieren, jeden Tag früh aufstehen und dann mit dem starten, was ich eben gesagt habe.
Top, super. Also Thorsten, wir drücken den Daumen, dass diese 30 Tage Vollgas und melde dich doch mal in 30 Tagen, bevor du nach Ibiza dich aufmachst und sag mal, wie es bei dir gelaufen ist.
Und melde dich auch und schau und genieß den Urlaub auf Ibiza, aber lass nicht alle Routinen dann direkt wieder fallen, sondern behalte Dinge mit bei.
Das ist schwierig, wenn du morgens um 5 aus dem Pascha kommst und dann doch nicht irgendwie an der Burgerbude vorbei
Felix.
Willst. Na gut. Also auf jeden Fall einen schönen Urlaub wünschen wir.
Ja.
Matthias, auch mit dem Blick auf die Uhr. Ja. Wir wollen ja hier knackig und schnell Antworten liefern. Eine habe ich noch von Nadine über Instagram Direct Message. Liebes Artgerecht-Team, ich bin 48 Jahre alt und verfolge regelmäßig euren Podcast. Habe schon viele wertvolle Infos darüber erhalten. Da ich gerade versuche, ein paar Kilo weniger vor dem Sommer zu haben, kam euer aktueller Podcast genau richtig. Hier meine Frage. Ich tracke mein Essen und treibe 3 bis 4 Mal die Woche Sport. 2 Mal Krafttraining und 1 bis 2 Mal Joggen, zwischen 5 und 8 Kilometer. Nun habe ich schon öfter gehört, dass Cardiotraining zu Skinny Fett führen kann und dem Abnehmen dadurch eher abträglich sein soll. Stattdessen solle man sich mehr auf Krafttraining fokussieren. Was haltet ihr davon? Ich laufe sehr gerne und möchte es eigentlich ungern einstellen. Ich würde mich über eure Einschätzung sehr freuen. Macht weiter so. Liebe Grüße, Nadine. So, finde ich eine spannende Frage. Bevor wir da einsteigen, müssen wir einmal kurz erklären. Skinny Fett hat sie geschrieben. Cardiotraining kann zu Skinny Fett führen. Was ist damit gemeint? Skinny Fett?
Also Skinny Fett haben wir in einem anderen Kontext schon mal drüber gesprochen. Man nennt sie eigentlich auch gerne die Tofis. Thin outside, fat inside.
So.
Also es geht eher um das Thema, verändert sich die, das was ich eben auch schon gesagt habe mit der Bioimpedanzanalyse der Körperzusammensetzung. Also steigt vielleicht der viszerale Fettanteil, wird eher Muskulatur abgebaut. Mhm. Und ich verstehe den Hintergedanken und weiß auch, wo sie das wahrscheinlich gehört hat. Also erstmal, danke auch für das Feedback. Das wollte ich auch noch sagen. Dann aber mit Blick auf 3 bis 4 Mal die Woche Sport zu treiben, 2 Mal Krafttraining, 1 bis 2 Mal Joggen gehen, super gut. Sie hat Freude und Spaß am Joggen. Und Joggen heißt, es ist nicht Laufen. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie das bewusst gewählt hat, aber das heißt, wir reden so vielleicht so ein 8 km/h, mit denen man unterwegs ist. Und bitte nichts an Sportarten aufgeben. Das Problem, was entstehen kann, ist, ich gehe laufen. Also es sind unterschiedliche Varianten. Ich habe meine, Felix, du hast wahrscheinlich auch noch deine Laufstrecke im Kopf, wenn du sie mal läufst. Aber so, das ist immer hier, ich sage mal in Hamburg hier bei uns, die Außenalster, alle laufen sie immer um die Außenalster rum. Mhm. Und tun das immer gleichermaßen. Und wie war das noch, wenn ich etwas tue, was sich nicht verändert, wenn es keinen trainingswirksamen Reiz gibt, ja, dann ist das irgendwann eine ökonomisierte Bewegung eures Organismus und dann hat es keinen trainingswirksamen Reiz und dann gibt es viele, die dann sagen, ey, ich war doch laufen und meine Uhr sagt mir auch irgendwie an, so viele Kilokalorien habe ich verbraucht, also kann ich mir jetzt direkt danach wieder etwas gönnen. Achtung, nochmal so Zielsetzung. Ich mache das, weil ich ein weit entfernteres Ziel habe, optisch, Sommerurlaub oder insgesamt Gesundheit und neige dann dazu, mich wieder schnell danach zu befriedigen, indem ich sage, so, das habe ich jetzt gemacht und meine Belohnung hole ich mir jetzt über Essen beispielsweise. So, und da kann es quasi eine Veränderung geben. Und die Idee, klar, wenn ich nur am Laufen bin und ich habe vielleicht eine Veränderung der Körperzusammensetzung, dass es dann in diese Richtung Skinny Fett oder ähnlichem gehen würde, das glaube ich nicht. Was ich empfehlen würde, Nadine, ist definitiv das Joggen, vielleicht auch manchmal zum Thema Laufen mit zu verändern, heißt die Geschwindigkeit auch zu erhöhen, Intervalle mit einzubauen oder die gleiche Laufstrecke. Also man startet an Punkt A und dreht vielleicht eine Runde, dreh dich um 180 Grad und lauf einmal andersrum. Und die gleiche Strecke verändert sich schon, weil die Steigung plötzlich zum Runterlaufen und andersrum werden und du musst dich neu drauf einstellen. Und da würde ich versuchen, mit zu variieren. Fakt ist aber schon, dass Krafttraining, und jetzt sind wir hier wieder beim Muskelaufbau, natürlich einen anderen Einfluss nochmal nimmt, weil, wenn ich Muskulatur aufbaue, habe ich ein Stoffwechselorgan, das in Ruhe schon mehr Energie verbraucht. Also der Grundumsatz steigt. Und es sollte schon das Ziel sein, eher Muskulatur aufzubauen und Fett quasi zu reduzieren. Also nicht das Joggen aufgeben, aber Krafttraining einen Fokus geben. Auch hier würde ich wieder sagen, Sitzunterbrechung, das sollte die beste Routine für uns alle werden oder die gängigste. Wir sollten gar nicht mehr darüber diskutieren, sondern einmal in der Stunde alle aufstehen, 1 Minute, 2 Minuten intensiv bewegen, hinsetzen, weitermachen. So. Und dann habe ich da, glaube ich, eine ganz gute Komponente. Man kann das mit dieser viszeralen Verfettung auch mal messen, testen. Auch hier so eine Fettanalysewaage kann da ein bisschen mehr Auskunft drüber geben. Um hier, wie gesagt, jetzt darüber einen neuen Reiz zu setzen. Und ich glaube, dann erzeugt die Veränderung schon etwas. Muskeln die aufgebaut werden, brauchen etwas. Wir reden hier von mindestens 6 Wochen, bis wir da die ersten Effekte haben. Alles, was wir vorher haben, sind eher koordinative Aspekte. Ne? Die Übung, die ich jetzt neu angefangen habe, kann ich besser koordinieren? Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Kraft. Nee, habe ich nicht. Ich kann es besser koordinieren. Muss man immer aufpassen, wenn man Gewichte anfängt zu erhöhen. Und das übrigens, Nadine, auch in Richtung des Krafttrainings zu schauen, ist dein Trainingsplan gut eingestellt? Ich habe das immer wieder auch, es ist nicht böse gemeint, aber es kann gut sein, dass man sagt, ich mache Krafttraining, weil ich mache 3 Sätze mit 12 Wiederholungen mit einem Gewicht, was aber vielleicht man auch 20, 30, 40 Mal bewegen könnte. Und dann ist der Reiz nicht da, dass Muskel wirklich aufgebaut wird. Dementsprechend das Krafttraining nicht so stattfindet. Also da würde ich versuchen, mit dem Trainer vor Ort auch die passenden Reize zu finden. Und so schlimm das klingt, und es gibt nicht die eine Geheimwaffe, es gibt Dinge, die gut unterstützen können. Aber das Thema, dass man leiden muss, und Leid ist dann ein vielleicht auch falsch behafteter Begriff, aber das ist etwas, was uns im Laufe der Evolution auch immer begegnet ist, und es gehört als Element mit dazu. Und wenn mir mein Sport Freude bereitet, also so wie sie auch schreibt, das Laufen mache ich total gerne. Also es soll bitte nicht weggenommen werden, aber es muss natürlich auch für einen passenden Reiz auch mal vielleicht etwas unangenehmer sein. Ansonsten ist es ein netter Lauf, aber es wird keinen Impact haben auf das Thema Körperzusammensetzung und dann dementsprechend auch Gewichtsreduktion.
Super. Also Nadine, klare Meinung von unserem Health Nerds Wissenschaftler Matthias. Und Matthias, mit dem Blick auf die Uhr, eine ganz kurze Frage schicken wir noch hinterher. Bitte eine ganz kurze Einschätzung. Ich glaube, da kannst du auch sehr auf den Punkt was zu sagen. Der Max hat uns geschrieben auf Facebook: Liebe Health Nerds Wissenschaftler, das Thema Abnehmenspritze finde ich interessant. Kann man einfach in die Apotheke gehen und sich dieses Medikament holen oder muss ich dafür zum Arzt? Ich frage für einen Freund. Zwinker-Smiley. Liebe Grüße, okay. Euer treuer Hörer Max aus Köln hört.
So. Ja. Danke, Max. Und nein, also kurze Antwort ist nein, kann man nicht einfach holen. Wenn man die Suchmaschinen dieser Welt anschmeißt und nachschaut, wird man dann die Hinweise bekommen, wie ich legal da dran kommen kann. Wir reden bei der Variante Abnehmspritze Semaglutid-Wirkstoff von einem Medikament, was erwiesenermaßen für Diabetiker geeignet ist und als Nebeneffekt quasi auch das Thema Gewichtsreduktion mitnimmt. Wir mehr und mehr Thema Adipositas in den Vordergrund rücken, es Neuzulassung geben wird, es Möglichkeiten geben wird. Aber es ist ein Medikament und wir haben ausreichend schon drüber gesprochen, wie viele Nebenwirkungen es hat. Wir hatten es, glaube ich, in der Hauptepisode auch, wo du sagtest, einmal mit angefangen und auch Bekannte vielleicht und die haben dann aufgehört und konnten das zwar halten auf der einen Seite, aber die Statistik zeigt uns eigentlich eher näher, es geht dann eigentlich wieder nach oben. Mhm. Und wir haben eine Vielzahl von Nebenwirkungen. Wir haben das Thema an unterschiedlichen Stellen, ob in der Praxis oder wie auch immer, Nebenwirkungen, die damit eben auch entstehen, bedeutet auch Organe, die da drauf wirken, die Bauchspeicheldrüse, der Darm. Wir haben über übel riechenden Mundgeruch beispielsweise als ein Thema mitgesprochen, aber wenn die Bauchspeicheldrüse irgendwie auch aufmerksam wird und es keine seltene Nebenwirkung auch der Bauchspeicheldrüsenentzündung beispielsweise ist, würde ich so oder so mir überlegen, ist das wirklich geeignet? Ich verstehe den Wunsch danach, aber auch hier ist es so, das Schnelle und ich mache das mal kurz. Und ich weiß, die Leute, die diese Medikamente entwickeln und das auch längerfristig sehen, sagen, naja, es ist vielleicht der Anstoß dafür, dass es dann auch zu der Verhaltensänderung kommt. Aber ich glaube, wir haben so viele Drug-Free-Varianten jetzt beschrieben. Also was kann ich tun, ohne irgendwelche Medikamente dafür einzunehmen? Und so viele Veränderungen, und da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass ganz viele diese Punkte, die wir besprochen haben, noch nicht einzeln eingesetzt haben. Also all diese Punkte geben vielleicht den ersten Startschuss, dass dann auch Freude in dem Prozess besteht und nicht nur, ich will das Ziel erreichen und weiß nicht, wie es danach weitergeht. So, und da würde ich eher drauf schauen. Wir haben über Calcium gesprochen, wir haben über Inhaltsstoffe wie in Metabol gesprochen, wir haben über so viele Ernährungsveränderungen, Gewohnheitsveränderungen gesprochen, Routinen aufzubauen und allein diese sportlichen Aspekte mit einzubauen. Ich würde es eher empfehlen, aber wie du gesagt hast, ich soll dir eine kurze Antwort geben. Nein, ist verschreibungspflichtig, bleibt auch so. Und bitte nicht auf irgendetwas, wie kann ich mir das irgendwie legal besorgen? Es gibt schon Gründe, warum wir ein so pharmazeutisches und auch Gesundheitssystem haben, wo Medikamente nicht einfach mal so verfügbar gemacht werden können und hin und her geschickt werden können.
Sommertrend Diäten im Check. Apfelessig, Volume Eating, Dash Diät, Abnehmspritze, Proteinfasten, Minuskalorien, FDH. Leute, das ist unser Thema, auch hier in der Sprechstunde. Vielen Dank für eure vielen, vielen Fragen dazu. Wenn ihr mehr eintauchen wollt in das Thema Diäten, Ernährung, Ernährungsumstellung, scrollt gerne mal in unserer Health Nerds Library ein bisschen nach unten oder über die Suchfunktion findet ihr natürlich noch mehr Folgen. Wir haben zum Beispiel eine Folge, da geht es um Ernährungsumstellung, wie du in 8 Wochen ein neuer Mensch wirst, ja, wie du wirklich deine Ernährung so drehst, dass du tolle Effekte sehen wirst, nicht nur Gewichtsreduktion, sondern eben auch bessere Haut, besseres Energielevel, mehr Leistungsfähigkeit, besser schlafen und so weiter. Diese Folge können wir euch auch sehr empfehlen und es gibt einige andere, auch das Thema Reset könnt ihr euch gerne mal anhören, wenn ihr die Folgen noch nicht gehört habt. Nächste Woche Donnerstag gibt's ein neues Thema. Bis dahin sagen Matthias Baum und ich, Felix Möse, eine schöne Woche. Bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.